Dieses Video ist für dich, wenn du im Bereich der erfolgsbasierten Personalvermittlung unterwegs bist und vielleicht auch erst relativ jung dabei bist, also hast gerade erst angefangen und du hast vorher möglicherweise überhaupt gar keine Erfahrung in der Personalvermittlung gehabt oder kommst aus dem Bereich der Arbeitnehmerüberlassung oder arbeitest schon ein bisschen in dem Thema, bist aber bei einem Arbeitgeber, der relativ jung im Bereich direkt vermittelt.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Egal wie, typischerweise das Konstrukt der erfolgsbasierten Arbeit ist gerade für viele, die sich so mit dieser Dienstleistung vertraut machen, so dieses Einstiegsmodell, weil sie das Gefühl haben, es ist irgendwie einfacher zu verkaufen und man kann einfacher in Kunden reinkommen. Nun allein dazu, zu diesem Gedanken, habe ich schon ein Video gemacht. Das verlinke ich dir an der Stelle, warum es eben nicht einfacher ist, die erfolgsbasierte Personalvermittlung, also mindestens gleich schwer wie das mandatierte Geschäft. Aber das soll ja nicht das Thema sein. Das Thema hier soll sein, 5 kommunikative Todsünden, wenn du in der erfolgsbasierten Personalvermittlung arbeitest. Und ja, warum habe ich das gerade so eingeleitet? Normalerweise sagst du diese Sachen, wenn du noch nicht so viel Erfahrung in der Personalvermittlung hast. Das zeigen nämlich die Fehlannahmen bzw. die Dinge, die da gleich kommen. Also, was ist eine kommunikative Todsünde? Die erste wäre zu sagen, okay, lieber Kunde, testen Sie uns, die Zusammenarbeit mit uns ist absolut unverbindlich, es ist überhaupt kein Problem oder Sie gehen keinerlei Verpflichtung ein. Okay, im Kern ist das ja so. Das heißt, der Kunde zahlt uns erst in diesem Moment, wo der Kandidat einen Auftrag unterschrieben hat. Aber diese Unverbindlichkeit durch dieses Argument, was du im Standard verwendest, auch noch herbeizuführen und zu unterstützen, ist absolut worst, worst case. Das machst du bitte auf gar keinen Fall. Warum? Weil allein der Fakt, dass du, wenn du aktiv für den Kunden suchst, für eine Position, eben schon in Vorleistung gehst und das Risiko komplett auf dich nimmst, das ist schon etwas, was es ansonsten in keiner anderen Dienstleistungsform gibt. Also das heißt, wenn du erfolgsbasiert wirklich auch aktiv auf die Suche gehst und Aufträge annimmst und das erfolgsbasiert bearbeitest, dann möchtest du einen Kunden, der sich in gewisser Form verpflichtet. Also das heißt, du möchtest Commitments vom Kunden haben. In der Form, dass er dir zum Beispiel im Vorfeld deine Vertragsbedingungen oder die AGBs unterschreibt. Oder dass er dir zusichert im Bereich der Positionsbesprechung, dass er dir zügig Feedback gibt, dass der Interviewprozess straff läuft, dass er flexibel ist. Also das heißt, ich möchte den Kunden in gewisser Weise schon an diesen Punkt bringen. Also der Tenor ist nicht, ja, total unverbindlich, du gehst kein Risiko ein, lass mich einfach suchen neben deinen normalen Aktivitäten und es ist alles kein Problem. Ja, das möchtest du nicht. Du möchtest eigentlich so O-Ton, wenn du willst, dass ich für dich aktiv auf die Suche gehe, dann ist es das Mindeste das. Also das heißt wirklich, und ich spreche nicht vom proaktiven Kandidatenmarketing. Wenn du sowieso einen Kandidaten hast, den du da reinschickst, dann kannst du ja immer noch sagen, okay, ne, testen Sie, es ist absolut unverbindlich. Der Kandidat ist für dich ja eh da, ja. Aber diese Formulierung im Standard zu treffen, um dann Aufträge zu bekommen, die du für den Kunden erfolgsbasiert aktiv bearbeitest, das solltest du auf gar keinen Fall tun. Die zweite kommunikative Todsünde, auf die ich dich hier hinweisen möchte, ist, dass du sagst, wir suchen für sie den perfekten Kandidaten. Ja, das wieder alles unter dem Deckmantel der erfolgsbasierten Personalvermittlung. Also selbst in der mandatierten Personalberatung würde ich das nicht so formulieren, perfekt, den perfekten Kandidaten, weil es gibt ja offensichtlich einen Grund, warum der Kunde Herausforderungen hat, die Position zu besetzen. Also das heißt, es wird vielleicht eine Diskrepanz geben zwischen dem, was er sich vorstellt und dem, was am Markt tatsächlich existent ist und auch noch dem Budget, was er möglicherweise bereit ist, dafür zu zahlen und eventuell auch noch die Rahmenbedingungen im Sinne von Attraktivität als Arbeitgeber oder aber auch Lokalität. Also das heißt, in irgendeiner Form wird es wahrscheinlich notwendig sein, dass dein Kunde im Rahmen der Zusammenarbeit flexibel ist. Und wenn du im Vorhinein über diese Kommunikation, wir suchen den perfekten Kandidaten für dich, versuchst den Kunden zu überzeugen, kreierst du eine Erwartungshaltung Erwartungshaltung, die du sehr wahrscheinlich im Prozess nicht halten kannst. Gerade in der erfolgsbasierten Personalvermittlung möchtest du ja so schnell und so effizient wie möglich zum Ergebnis kommen, eben weil du, wenn du aktiv suchst, eben in Vorleistung gehst. Und dann kannst du nicht auch noch die Erwartungshaltung vom Kunden utopisch hochmachen, indem du sagst, du suchst den perfekten Kandidaten. Die dritte kommunikative Todsünde, auf die ich dich hinweisen möchte, ist, wenn du Stellenanzeigen nachtelefonierst oder aber mit dem Kunden im Gespräch bist, er oder sie eine Position zu besetzen hat und du eine ordentliche Positionsbesprechung möchtest, aber sowas sagst wie, ja, okay, gut, also die Stellenanzeige habe ich ja hier, ich bräuchte da nur noch mal kurz ein paar Informationen, um einfach zu wissen, 100% sicher, wen sie suchen. So. Das ist so, okay, welche Erwartungshaltung kreiere ich? Ich kreiere die Erwartungshaltung. Es ist jetzt vielleicht noch ein Gespräch von 5 Minuten, maximal 10. Aber wenn du in der erfolgsbasierten Personalvermittlung eine ordentliche Positionsbesprechung machen möchtest, bei einem Kunden, den du noch nicht kennst, für einen Auftrag, den du aktiv bearbeiten möchtest, dann brauchst du mindestens 45 Minuten Zeit. Und wenn du sagst, ich bräuchte noch mal schnell ein paar Informationen, dann wird das eben beim Kunden nicht geweckt. Und der Kunde wird sehr wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, was brauchen Sie denn noch? An der Stellenanzeige steht ja schon alles drin. Ja, zum Beispiel das Gehalt und wen Sie von der Persönlichkeit her suchen. Und es ist relativ kurz, ja, was du dann eben entsprechend auch abfragen wirst. Und das ist definitiv nicht das, was du willst. Angenommen, du hast einen ordentlichen Leitfaden, das setze ich natürlich jetzt hier voraus, dass du weißt, was du eigentlich im Rahmen einer ordentlichen Positionsbesprechung alles klären möchtest. Ja, wenn du das einmal hast, dann solltest du den Kunden auch ordentlich framen, beziehungsweise dein Akquisegespräch ordentlich gestalten, sodass du am Ende eben auch das Commitment vom Kunden bekommst, mindestens diese 45 Minuten zu investieren. Die brauchst du nicht, nämlich um eine ordentliche Qualifikation zu machen und nicht nur zu verstehen, was der Kunde sucht, sondern eben auch das Unternehmen und die Position besser zu verstehen, um attraktive Kandidaten auch gewinnen zu können und im dritten Schritt auch die Prozesse abzusprechen, weil gute Kandidaten finden, das ist zwar deine Aufgabe, aber den Kandidaten dann zum Kunden zu bringen, das sind nur 50%. Also dafür brauchst du auch den Kunden. Ja. Und das kann man dem Kunden tatsächlich auch so sagen, dass man sagt, okay, der Prozess ist ja mindestens 50% auch von der Erfolgswahrscheinlichkeit, also da sollten wir auch gucken. Also wenn du jetzt ganz genau hingehört hast, solltest du dir jetzt 3 Punkte aufschreiben können, weshalb du unbedingt eine gute Positionsbesprechung brauchst und nicht nur den immer wiederkehrenden einen pitchen, den irgendwie alle sagen, nämlich wir wollen verstehen, 100% verstehen, wen sie eigentlich suchen, weil das ist nämlich nur ein Teil des Spiels. Die weitere kommunikative, also die vierte kommunikative Todsünde, die ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du in den Gesprächen, wenn du deine Konditionen nennst, bei 25% vom Jahreszielgehalt schon ein mulmiges Gefühl hast, sodass du dem Kunden sowas sagen musst wie, ja, ich weiß, das ist schon ganz schön teuer. Punkt. Und also wenn ich sowas höre und ich höre das, ich weiß, das ist schon ganz schön happig. Also nur mal für dich so, wenn du dich in einer Range zwischen 25% und 35% bewegst, bist du absolut marktkonform. Und ich spreche jetzt nicht über die Engländer, die nochmal über Dumping teilweise in den Markt reinpushen. Da muss man tatsächlich dann gucken, willst du dich über den Preis verkaufen? Und wenn du dich über den Preis verkaufen willst, dann bist du eigentlich immer zu teuer. Ja, also das heißt, wenn du hergehen möchtest und dich eher über die Qualität und die guten Kandidaten verkaufen möchtest, dann wirst du mindestens in dieser Range von 25% bis 35% liegen. Und alles das, was drunter ist, ist wirklich, solltest du wirklich nicht machen, wenn du erfolgsbasierte Personalvermittlung machst, wo du auch vom Kunden hinweg arbeitest und nicht nur proaktives Kandidatenmarketing machst. Und selbst beim proaktiven Kandidatenmarketing, sorry, ich drehe jetzt auch nochmal ein paar Schleifen, diese Kandidaten fallen ja auch nicht vom Himmel. Ja, das wird jeder wissen, der in kandidatenknappen Märkten unterwegs ist. Ich sage nur Buchhalter zum Beispiel oder im medizinischen Bereich irgendwie, was hatte ich da neulich, operationstechnische Assistentin, also irgendwelche Profile, die immer gesucht werden oder Steuerfachangestellte. Das sind ja dann auch oftmals Sachen, wo du über diese gängigen Kanäle wie Stellenanzeigen, Agentur für Arbeit, externe Lebenslaufdatenbanken rausgehen musst, vielleicht noch ins Thema Social Media Marketing reingehen musst, ins Thema Direktansprachen oder sogar Kooperationen mit Weiterbildungsinstituten und so weiter und so weiter. Also das heißt, deine Aufwendungen und gute Kandidaten zu finden, sind definitiv hoch. Und ich habe oft das Gefühl, gerade von von denen, die eben auch aus der Arbeitnehmerüberlassung kommen, deren Hauptthema natürlich nicht das Recruiting war. Und die haben nur über Stellenanzeigen rekrutiert und über die Agentur für Arbeit vielleicht mal noch eine externe CV-Datenbank, aber das war's so. Und von denen höre ich dann häufiger solche Sätze, dass man dann sagt, ja, ich weiß, ja, 25% ist schon teuer. Nein, es ist nicht teuer. Ja, gerade für den Fakt, dass du die Arbeit machst, ohne dass sich der Kunde im ersten Schritt mal erst verpflichten muss, ist es nicht teuer. Das ist absolut angemessen. Und wenn du so etwas hörst, dass der Kunde dir sagt, oh, das ist aber teuer, dann würde ich vom Prinzip her in die Richtung gehen, dass ich sage, okay, teuer ist ja immer relativ. Die Frage ist, wie ist der wahrgenommene Wert für das, was ich bekomme? Na, und wenn Sie tatsächlich ein Rekrutierungsproblem haben, wenn Sie tatsächlich ein Problem haben, dass Ihnen niemand die Praxis schmeißt, ja, und Sie dann immer Tage, Nächte lang, stundenlang im Büro in der Praxis sitzen müssen, um dann noch Abrechnungen zu machen etc., dann ist das, was wir hier für eine gute Kraft berechnen, nicht teuer, sondern absolut verhältnismäßig. Na, also nimm diesen Punkt mit. Du wirst bei Kunden, die kein Problem haben, wirst du immer zu teuer sein. Du musst dir halt die Kunden suchen, die tatsächlich ein Besetzungsproblem haben. Und dann würde ich eben entsprechend auch mit dem Preis reingehen, weil wie gesagt, die eben genannten Preise sind absolut marktkonform. Es ist nicht so teuer. Ich würde da immer relativierend auch sagen, okay, lieber Kunde, wenn Sie momentan auch noch nicht den Riesendruck haben, eine Position zu besetzen, dann kann ich mir vorstellen, dass das erstmal überrascht, ja. Wie weit sind Sie denn schon in der Besetzung der Position? Bis wann muss sie spätestens besetzt sein? Wer macht die Arbeit aktuell? Was passiert, wenn nicht besetzt wird? Ja, das sind dann so die Klassiker, um herauszufinden, haben wir da jetzt einen Druck? Können wir am Ende auch mit irgendwas argumentieren in Bezug auf den Preis oder eben nicht? Die fünfte kommunikative Todsünde ist der Fakt, dass du mit dem Kunden empathisierst und ihn nachvollziehen kannst, wenn er dir sagt, oh, aber was ist denn, wenn ich das Geld zahle und der Mitarbeiter geht? Dann kriege ich ja, dann stehe ich ja unter Umständen am Ende wieder ohne da. Mhm, ja, auch hier, wenn du dann sowas sagst wie, ja, das kann ich verstehen, das ist natürlich jetzt nicht ideal und dann eventuell sogar noch mit einer Nachbesetzungsklausel entgegenkommst, muss ich dir sagen, mach dir bitte nochmal bewusst, und das würde ich dann auch den Kunden bewusst machen, weil dem Kunden ist es so nicht bewusst. Mach dir bitte bewusst, dass wir mit unserer Dienstleistung in Vorleistung gehen. Und welche andere Dienstleistung gibt es, die aktiv etwas über Tage und Wochen tut, ohne dass sie Geld dafür verlangt? Also das heißt, mir würde nichts einfallen. Manchmal kommt zu der Immobilienmakler, aber Immobilienmakler hat seine Projekte auch exklusiv und das ist ja das, wo es bei vielen schon scheitert. Ja, also das heißt, wir sind, was unsere Dienstleistung angeht, wenn wir erfolgsbasiert auf die Suche gehen, ein absoluter Exot in der Dienstleistungswelt und das muss man dem Kunden auch deutlich machen. Man kann schon sagen, dass man sagt, okay, natürlich im Idealfall bleibt der Mitarbeiter und ich kann natürlich nachvollziehen, dass das eine Frage ist, die Sie sich stellen. Wir können aber für diesen Zeitraum nicht auch noch eine Garantie übernehmen, weil wir auch gar keinen Einfluss drauf haben. Ja, also wir kommen Ihnen ja schon in diesem Moment entgegen, wenn wir für unsere Suchdienstleistung im Vorfeld kein Geld verlangen, weil das ist ja auch Manpower, die reinfließt, die wir absolut auf unsere Kappe nehmen und dieses Risiko tragen wir, das tragen wir auch gern für Sie, aber das Risiko auf der anderen Seite können wir nicht auch noch tragen. Also mach dir wirklich bewusst, dass das, was du am Anfang machst, wenn du für den Kunden auf die Suche gehst und für ihn wirklich zielgerichtet Kandidaten suchst, für lau, ohne eine direkte Gegenleistung, das ist nicht normal. Das ist nicht Standard. Und das muss man dem Kunden auch deutlich machen, weil wenn es ihm niemand deutlich macht, dann denkt er am Ende noch, er ist im Recht. Und er soll uns tatsächlich auch mal eine Dienstleistung nennen, wo es vergleichbar so ist. Tut er sich schwer. Und wenn du irgendwas hast, wo du sagen würdest, okay, da geht jemand tatsächlich über Tage, Wochen aktiv in Vorleistung, über mehrere Stunden, 10, 20 Stunden und mehr teilweise sogar und bekommt kein Geld und hat am Ende das Risiko, auf diesen Ressourcen sitzen zu bleiben, bitte schreib's mir in die Kommentare, weil ich kenne, wie gesagt, keinen. Und wir können das dem eben auch entsprechend hernehmen, um mit dem Kunden mal Klartext zu sprechen und ihm bewusst zu machen, was er eigentlich verlangt. Also wie gesagt, den Kern an sich kann ich natürlich nachvollziehen. Das wäre ideale Welt, dass ich dann auch noch eine Nachbesetzungsgarantie habe. Aber in der erfolgsbasierten Personalvermittlung man kann nicht alles haben. Es ist wie immer im Leben, ja. Zahlt der Kunde eben, es ist schon ein Privileg, dass wir für ihn suchen und aktiv, sage ich mal, nach Kandidaten screenen, ohne dass er irgendwas in Gegenleistung haben oder in Gegenleistung stellen soll, außer das, was wir am Anfang auch besprochen haben, eine Verbindlichkeit und ein Commitment uns gegenüber. Okay, das war heute ein längeres Video, aber vielleicht hast du dich in den ein oder anderen Sachen wiedererkannt und hast ein paar Punkte bekommen, wo du vielleicht mal über dein Mindset nachdenken solltest als erfolgsbasierter Personalvermittler, weil die Sachen, die ich dir gerade genannt habe, die dürfen im Gespräch nicht passieren.